Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist ein Thema, was ich schon sehr lange aufgreifen wollte, aber irgendwie hat es nie so richtig geklappt und jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich heute endlich diese Podcast-Folge mit dir teilen kann. Es geht um das Thema chronische Schmerzen und Sex, denn das Thema ist ein sehr großes, sehr vielfältiges. Es geht in der Folge nicht nur um Migräne, sondern es geht grundsätzlich um chronische Schmerzen. Und ich freue mich sehr, dass ich in dieser Folge einen wunderbaren Gast an meiner Seite habe. Wir haben uns vor 2 Jahren auf dem Deutschen Schmerzkongress kennengelernt, waren gemeinsam beim Präsidentensymposium auf der Bühne und sind da in den Austausch getreten zu dieser Folge. Und so lange hat es gebraucht, bis wir es jetzt endlich geschafft haben. Ich habe in dieser Folge Professor Dr. Joachim Erlenwein zu Gast. Er ist ärztlicher Direktor des Deutschen Schmerzzentrums Mainz. Das ist ehemals das DRK-Schmerzzentrum, einer Fachklinik zur interdisziplinären Diagnostik und Behandlung von akuten und chronischen Schmerzen. Die Klinik ist die erste spezialisierte Schmerzklinik Deutschlands und besteht seit gut 40 Jahren. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Hallo Joachim, schön, dass wir heute starten können mit dem Interview. Ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Ja, hallo Sabrina. Vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Joachim Erlenwein. Ich bin hier ärztlicher Direktor im Deutschen Schmerzzentrum in Mainz. So heißen wir seit 1.1. vom Namen her. Früher war das bis Ende letzten Jahres das DRK-Schmerzzentrum, also die älteste und erste deutsche Schmerzklinik in Deutschland, ist auch eine der größten. Wir haben die ganze Breite von ambulanter Versorgung, tagesklinischer als auch vollstationärer Therapieangebote. Ja, ich habe lange an der Universitätsmedizin in Göttingen gearbeitet. Ich komme gebürtig aus Rheinland-Pfalz, bin also quasi wieder in die Heimat sozusagen gekommen und habe lange in Göttingen jetzt gelebt und da an der Universitätsmedizin gearbeitet und auch schon dort seit, oh, ich glaube, 15, 16 Jahren jetzt in der Schmerzmedizin gearbeitet. Und ja, freue mich quasi jetzt hier in Mainz am Rhein wieder quasi mit heimatlichen Gefühlen tätig sein zu können.
Sehr schön. Wir haben uns vor 2 Jahren auf dem Schmerzkongress kennengelernt.
Richtig, genau.
Und sind da ins Gespräch gekommen und hatten auch dazu Kontakt, weil du da, ich meine, einen Vortrag gehalten hast zum Thema Let's Talk About Sex. Und dementsprechend habe ich die Folge auch so genannt. Und darum soll es auch heute gehen. Erste Frage, wieso wird Sex im Zusammenhang mit chronischen Schmerzen so selten thematisiert oder wieso wird da so wenig drüber gesprochen?
Ich glaube, generell ist es einfach so, dass Sex oder Sexualität leider doch irgendwie so im Arzt-Patienten-Kontakt oder am ärztlich-therapeutischen Kontakt sehr, sehr stark zu kurz kommt. Also wir haben ja, da werden wir ja gleich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, wir haben ja viele Menschen, die tatsächlich auch im Kontext jetzt ihrer chronischen Schmerzerkrankungen, sei das durch die Schmerzerkrankung selbst, sei es durch beeinflussende Faktoren, Medikamente etc., natürlich auch erhebliche Einschränkungen bezüglich ihrer eigenen Sexualität haben. Und ich habe in dem Vortrag, den du erwähnt hast, damals auch unter anderem eine Studie, die in Deutschland mal geschaut hat, die ist im Deutschen Ärzteblatt erschienen, gefunden, die auch generell mal gefragt hat, wie oft werden denn Menschen im Rahmen von so einer Anamnese, also sprich, wenn man als Arzt die Krankengeschichte erfragt und die Beschwerden und Symptome, wie oft wird denn da auch die Sexualität berücksichtigt? Und diese Umfrage, da wurden 1.300 Frauen und 1.100 Männer befragt und die Frauen gaben an, dass sie also 92% der Frauen haben angegeben, dass sie noch nie von einem Arzt im Rahmen so eines Patientengesprächs zur Sexualität befragt wurden. Und bei den Männern waren es sogar 96%. Also das ist wirklich immer nur ein kleiner Anteil. Und tatsächlich waren das meistens sogar irgendwie im Kontext von urologischen, gynäkologischen Untersuchungen die Themen. Und aber Sexualität ist ja schon etwas, was auch viel breiter als Relevanz auch in anderen Kontexten die Menschen beeinflusst. Und ich persönlich, zugegebenermaßen, bin immer wieder mal auch gerade im Kontext jetzt von Schmerzen bei Endometriose beispielsweise, da verstärkt zum Thema gekommen überhaupt. Ne? Das war für mich so der Aufhänger. Und wenn man mal den Fokus ein bisschen auch drauf hat und fragt, dann merkt man erstmal, wie oft das eigentlich für Menschen auch im Rahmen ihrer chronischen Erkrankungen Relevanz hat.
Wie erlebst du es umgekehrt? Also kommen Patientinnen und Patienten auf dich zu und sprechen das Thema an? Also es kann ja die eine Seite sein, dass es vom Arzt oder von der Ärztin angesprochen wird, aber auf der anderen Seite können sie auch Patientinnen ansprechen.
Ja, also tatsächlich ganz selten. Meistens tatsächlich, aber auch da nicht auf dem Präsentierteller, sondern eher, wenn man schon ein bisschen vertrauensvollere Beziehungen aufgebaut hat, wenn es zum Beispiel um Medikamentennebenwirkungen geht. Ne? Also das ist das Themenfeld, wo am häufigsten die Patienten selber aktiv es ansprechen, ne? Dass sie irgendwie entweder durch die Medikamenteneinnahme keine Orgasmusfähigkeit mehr, keine Lust, also Libido im Allgemeinen haben oder halt auch irgendwie Erektionsstörungen oder so. Das, wenn überhaupt aus dem Kontext Medikamente. Ne? Also, dass sie es von sich aus ansprechen.
Und wie können chronische Schmerzen die Sexualität beeinflussen? Was würdest du sagen?
Ja, auf ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Art und Weisen. Die Medikamente hatte ich gerade schon angesprochen. Es gibt viele Medikamente, die wir in der Schmerzmedizin nutzen, die auch Einflüsse haben auf verschiedene Aspekte in der Sexualität, entweder in die Appetenz, in die Erregung oder in die Orgasmusfähigkeit. Können wir gerne auch gleich noch mal ein bisschen ältere Beispiele uns anschauen. Dann ist die Stimmung ein Thema, der Stress durch die Erkrankung selbst oder halt auch durch soziale Faktoren, wie zum Beispiel, wenn ich lang krankgeschrieben bin, dass irgendwann vielleicht finanzielle Aspekte eine Rolle spielen oder Konflikte mit Arbeitgebern, Bekannten, Freunden, Familie, oft auch mit Partnern. Wir haben in der Schmerzmedizin nicht kleinen Anteil an Menschen, die auch akute oder vor allem auch posttraumatische Belastungsstörungen haben, wo auch natürlich sexuelle Gewalt ein großes Thema ist. Dann beeinflusst natürlich chronischer Schmerz auch das Rollenmodell. Ne? Bin ich jetzt quasi der Macher oder bin ich jetzt irgendwie der eingeschränkte Mensch, der jetzt hier irgendwie vielleicht nicht so sexy vermeintlich rüberkommt? Also Selbstvertrauen ist ein Thema, Erschöpfung, Depressivität, Ängstlichkeit und natürlich aber auch die Funktion, also sprich Rückenschmerz, Gelenksschmerzen, also wie beweglich bin ich sozusagen oder wie agil bin ich? Und da gibt es, also wie gesagt, ganz, ganz viele Seiten, die Sexualität beeinflussen im Rahmen von chronischen Schmerzerkrankungen. Und wenn man diese ganze lange Liste, die wir gerade so angesprochen haben, sich anschaut, dann wird, glaube ich, noch mal klarer, wie wichtig eigentlich das Thema auch in dem Kontext ist.
Ja, und auch wie umfangreich. Das, was du gerade gesagt hast, das zeigt ja schon, wie individuell das ist. Aber kann Sexschmerzen verstärken und oder triggern?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also nicht Sex generell unbedingt. Ja? Es gibt ja auch jetzt, man muss ja auch ein bisschen aufpassen, dass man jetzt Sex nicht gleich immer nur als penetrativen Sex sieht, sondern da gibt es ja vieles drumherum. Aber gerade wenn es um penetrativen Sex geht, gibt es natürlich bestimmte chronische Schmerzerkrankungsbilder, die da ganz besonders prädisponiert sind. Ich hatte vorhin schon die Endometriose angesprochen, aber auch allgemein chronische Unterbauchschmerzen, egal ob das die Frau oder der Mann ist. Vaginismus ist ein Thema, manchmal Nervenschmerz im Genitalbereich, also ganz unabhängig von Endometriose oder ähnlichen Erkrankungen. Und dann ist natürlich auch der Bereich, den man nicht unterschätzen darf, zum Beispiel bei rheumatologischen Erkrankungen, die oft auch mit chronischen Schmerzen einhergehen, wo es dann auch Veränderungen der Schleimhäute gibt, wo auch dann durch die Erkrankung selbst auch oft vielleicht auch Feuchtigkeit fehlt und dann vielleicht auch Schleimhaut leichter verletzt wird und ähnliches. Also da gibt es, wie gesagt, eine riesen Palette, wo ganz konkret der chronische Schmerz auch eine Rolle spielt.
Ja.
Weil du hast ja gerade nach Triggern gefragt. Ne? Natürlich, wenn ich so ein Erkrankungsbild habe, dann kann das sehr leicht passieren. Die muskuloskeletalen Schmerzen hatte ich schon angesprochen. Und dann ist es natürlich auch, ich sag mal, egal welche Schmerzentität es ist, wenn ich jetzt gerade eine Schmerzphase habe, wo ich sag mal, eine Schmerzverstärkung habe, eine Exazerbation, dann ist es natürlich auch nichts, was jetzt besonders sich positiv auf den Genuss bei der Sexualität auswirkt, sondern ist durchaus auch was natürlich dann jetzt gar nicht sexspezifisch, aber einfach aufgrund der Aktivität vielleicht auch schmerzverstärkend nochmal wirken kann. Und nicht per se, aber kann.
Und in die andere Richtung kann es auch schmerzlindernd wirken?
Ja, ich glaube, so pauschal kann man es nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es einige Menschen, die das so erleben. Ja. Grundsätzlich ist ja einfach auch Sexualität was Schönes, was Positives, was Ausgleichendes, was auch unangenehmes Stressempfinden regulieren oder verbessern kann. Also das sind ja auch Faktoren, die einwirken auf das Schmerzerleben. Von daher grundsätzlich kann man das sicherlich sagen. Ne? Ist jetzt sicherlich nicht die Therapiemaßnahme, aber grundsätzlich einfach etwas, was generell einfach sich positiv auf Lebensqualität, auf Wohlempfinden auch auswirken kann. Ne? Mhm. Ganz klar.
Da hast du gerade schon im Gespräch ein paar Themen angesprochen, gerade das Thema des auch Orgasmusfähigkeit, Libido. Was passiert, wenn man regelmäßig Schmerzen hat mit den Menschen, gerade in diese Richtung? Kannst du da noch ein bisschen näher drauf eingehen?
Ja, also was wir ja häufig haben, muss vielleicht ein bisschen ausholen, was ja bei chronischen Schmerzen sehr häufig, gerade wenn es um muskuloskeletale Schmerzen geht, aber auch andere durchaus, ein Thema ist, dass ja ein negativer Lernprozess eintritt. Ne? Also als Beispiel, ich mache, keine Ahnung, das oder das und danach kommt es zur Schmerzverstärkung. Mhm. Das kann irgendeine Aktivität sein, keine Ahnung, spazieren gehen, das kann was heben sein, aufräumen, Hausarbeit, das kann auch Sex sein, ja. Und negative Lerneffekte sind dann, wenn quasi zwei Dinge verknüpft werden, also als Lernprozess, ne? Also im Rahmen von klassischer Konditionierung. Ne? Klassischer Konditionierung werden ja auch zwei, erstmal oft auch gar nicht im Zusammenhang stehende Reize verknüpft. Das bekannteste Beispiel ist ja der Pavlovsche Hund. Also ein Experiment, wo quasi einem Hund immer ein Fressen vorgesetzt wird und gleichzeitig ein Glöckchen klingelt. Und wenn man das immer wiederholt, dann ist es so, dass der Hund irgendwann anfängt zu sabbern, auch wenn gar kein Fressen da steht, sondern nur, wenn er die Glocke hört. Und diese Verknüpfung von Reizen, das ist etwas, was sehr, sehr häufig im Kontext von chronischen Schmerzen passiert. Und das Blöde ist tatsächlich, dass sehr, sehr regelmäßige Reiz-Antwort-Beziehungen sehr schnell erlernbar sind, aber auch sehr schnell verlernbar sind. Ja, also wenn man jetzt dem Hund sozusagen dann, keine Ahnung, fünfmal das Glöckchen klingeln lässt und es dann kein Fressen gibt, dann hört er auch irgendwann auf, weil er gelernt hat, okay, kommt doch kein Fressen. Das Blöde ist mit unregelmäßigen Reiz-Antwort-Beziehungen. Ne? Solche Experimente gibt es auch mit Tauben, wo dann irgendwie so ein Taster installiert wurde, wo die gegendrücken konnten und dann kommen quasi ein Körnchen geflogen. Ja? Und wenn man da auch wieder regelmäßige Reiz-Antwort-Beziehungen macht, dann ist schnell erlernbar, schnell verlernbar. Das Tückische ist, wenn mal ein Körnchen kommt und mal nicht. Ja? Mhm. Also es könnte. Ja? Weil diese Reize sind schlecht zu verlernen. Da tackern die Tauben noch tausendmal drauf, sozusagen. Ja? Und das sehe ich auch bei vielen Patientinnen und Patienten. Also diese unregelmäßigen Reiz-Antwort-Beziehungen, die hängen sehr fest. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, wenn ich sozusagen eine Aktivität gemacht habe, völlig egal welche, und diese Verknüpfung passiert, dann entwickeln die meisten Menschen eine Sorge vor Schmerz oder Schmerzverstärkung. Ne? Also ganz klassisches Beispiel, ich habe mal die Erfahrung gemacht, dass ich, keine Ahnung, wenn ich so und so viel Kilometer spazieren gehe, dann kommt der Rückenschmerz stärker. Ja. Mhm. Das heißt, dann vermeide ich diese Aktivität. Das können auch einfache Hebeübungen und auch natürlich auch Bewegungen, Sexualität und Ähnliches sein. So, dann kommt eine gewisse auch Schmerzangst auf, ne? Also ein Vermeidungsverhalten, was dann natürlich dazu führt, dass wir automatisch, ohne dass wir das so ganz bewusst machen, diese Dinge auch reduzieren. Und das ist natürlich ein Teil, gerade wenn es ich hatte vorhin Endometriose oder chronischen Unterbauchschmerz angesprochen, wenn da quasi solche negativen Lernerfahrungen passieren, dann kann das halt auch natürlich dazu führen, dass auf Verhaltensebene dann Sexualität zusätzlich nochmal vermieden wird oder einfach schon so eine hohe Anspannung ist aus der Sorge oder der negativen Erfahrung, dass dann auch andere Dinge dazu kommen, Muskelspannung und Verspannung, Kopfschmerz vielleicht, je nachdem. Mhm. Also das kann dann also auch ganz unabhängig von der eigentlichen Schmerzproblematik auch andere Dinge unterstützen. Und ich glaube, das muss man sich einfach klar machen, dass solche, ja, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber solche Teufelskreislaufe oder negativen Lerneffekte eine große Rolle spielen.
Das ist total spannend, weil gerade bei Migränepatientinnen und Patienten erlebe ich das ganz häufig, die jetzt nicht nur auf Sex bezogen, sondern auf alle möglichen Dinge, die triggern könnten, dass das genau das ist, was du beschreibst. Also, dass irgendwann mal eine Migräneattacke kam und man davor zum Beispiel beim Sport war und das dann immer damit verbunden wird, obwohl das gar nicht immer vielleicht auftritt. Aber jedes Mal, wenn es halt auftritt, dann ist wieder dieses Aha, das ist beim Sport. Und dann trauen sich viele auch, das zum Beispiel nicht mehr zu machen. Und das ist natürlich auch übertragbar auf das Thema Sex.
Und das ist genau die Falle, weil das ist ja genau die Situation, wo dann eigentlich guttunende Aktivitäten, völlig Fitnessstudio, Sex, Kino, Kochen zusammen mit Freunden, was auch immer, die ja eigentlich gut tun und auch, ich sag mal, auch wieder Akkus aufladen und auch die Resilienzfähigkeit verbessern wieder. Ne? Die werden leider, das sehe ich bei vielen Menschen mit chronischen Schmerzen, ist eigentlich genau die Dinge, die eigentlich gut tun würden, oft dann vermieden werden und dadurch auch nochmal so ein Prozess in Gang gesetzt wird, dass ergänzend sozusagen zu dem Schmerzthema eigentlich dann auch halt die Ausdauerfähigkeit zum Beispiel oder soziale Interaktion reduziert wird, was dann ganz häufig dazu führt, dass Menschen mir erzählen, dass sie sagen, boah, nee, also jetzt dann bin ich eingeladen oder habe eine Verabredung, aber nee, das ist mir zu viel, da sind zu viele Leute, weil wir verlieren sozusagen Kondition. Und Kondition ist nicht nur was Körperliches, sondern Kondition ist auch was Psychosoziales. Also wenn ich auf eine Party gehe und da viele Leute um mich rum habe, ja, wenn ich das regelmäßig immer mal mache, dann bin ich das gewohnt, aber wenn ich mich so sozial sehr zurückgezogen habe, dann kann mich das ganz schön stressen auch, ne, an so einem Abend. Und dieser Verlust an Konditionen auf körperlicher, psychologischer, aber auch sozialer Ebene, der ist ja gerade ein relevanter Faktor, der dann auch so im Rahmen der Chronifizierung entsteht und auch das Ganze vorantreibt.
Wenn sich jemand da jetzt ertappt fühlt, der zuhört, was hast du da für einen Tipp, wie man das Thema angehen kann?
Ja, Tipp wäre sehr schön, wenn ich den mal so ad hoc hätte. Dann wäre es sehr leicht. Tatsächlich geht es ja in dem, was wir machen in der Schmerztherapie, ganz häufig darum, genau diese Mechanismen wieder umzukehren. Das heißt also wieder, wir können ja den Schmerz leider nicht wegzaubern. Ne? Also ich habe auch bei mir in der Schublade keinen Zauberstab oder Zaubermedikament. Das wäre total schön. Dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr in Mainz sitzen, wobei es hier sehr, sehr schön ist. Vielleicht auf meiner eigenen Südseeinsel oder so. Aber der Punkt ist, dass wir den Schmerz erstmal sozusagen in der Therapie, das klingt immer ein bisschen irritierend vielleicht im ersten Moment, sozusagen einfach erstmal stehen lassen müssen. Ja? Mhm. Aber was wir gut verändern können, ist Funktion. Und so wie wir es gerade besprochen haben, auf körperlicher, psychologischer und sozialer Ebene. Und da wieder mehr Kondition, also aufbauen. Und das beeinflusst dann wiederum den Schmerz. Und darüber können wir dann wieder quasi Fähigkeiten aufbauen, die auch einen besseren Umgang mit dem Thema Schmerz ermöglichen oder auch wieder die eigene Widerstandskräfte, also der moderne Begriff der Resilienz, verbessern wieder. Das wäre so, das muss man sich einfach klar machen, dass das ein Weg ist, den es zu gehen gilt. Ne?
Ja. Du hast vorhin schon das Thema Medikamente angesprochen. Ja. Da würde ich gerne nochmal drauf zurück. Dass sie die Sexualität beeinflussen können, ist unkritisch. Das hast du auch vorhin schon gesagt. Das kann passieren. Welchen Tipp hast du, wenn das aufkommt? Ist dann wirklich der einzige Weg zu sagen, okay, wir wechseln das Medikament oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Also tatsächlich, wenn es jetzt ganz konkret im Kontext oder der Verdacht erstmal ist, dass es im Rahmen Medikament ist, es gilt immer aus meiner Sicht abzuwägen. Ne? Also abzuwägen im Sinne von Nutzen-Risiko, beziehungsweise halt hier in dem Fall Nutzen-Leidensdruck. Ne? Also wenn ich jetzt eine Nebenwirkung habe, ich nenne es jetzt mal Nebenwirkung, also die Beeinflussung hier der Sexualität, dann ist ja immer die Frage, inwieweit ist es der positive Effekt aber überwiegend des Medikaments? Oder ist in dem Moment die Sexualität so, oder die Einschränkung der Sexualität so stark, dass ich sage, nee, dafür riskiere ich lieber, dass ich auch das Medikament reduziere oder weglasse. Ne? Und das gilt es, glaube ich, erstmal abzuwägen. Und das ist, wie du vorhin auch schon gesagt hast, sehr, sehr individuell. Ich kann mich zum Beispiel an eine Patientin erinnern, die hatte ein Medikament, wo sie einfach keinen Orgasmus mehr bekommen konnte. Und das war aber was für sie sehr, sehr Wichtiges, weil sie ganz stolz darauf war, dass sie immer ja, kommen konnte.
Ja, also auch als Frau nicht unbedingt ja, die Realität.
Das war wichtig. Und wir haben dann auch natürlich da hingearbeitet, dass wir das Medikament mit anderen Strategien auch dann reduziert haben und ausgeschlichen. Aber ja, oder ganz klassisch unter irgendwie Antidepressiva, dass der Mann sagt, Mensch, ich werde mehr regt, ich werde nicht mehr steif. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch, wir haben ja hier immer mehrere Faktoren. Das eine ist ja, dass die Sexualität oder die Einschränkung der Sexualität die Paarbeziehung beeinflusst. Ja? Das ist das eine. Das führt im Zweifelsfall auch dazu Spannung oder mehr Distress. Ne? Das ist ein Faktor. Aber es ist natürlich auch, wenn es jetzt für das eigene Selbstbild oder diesen eigenen Selbstwert eine bedeutende Rolle spielt, und ich glaube, das kann keiner abstreiten, dass das ein relevantes Thema ist, dann macht es natürlich noch mehr auf anderen Ebenen mehr Distress. Und dazu, das hatten wir vorhin schon, ist es natürlich auch etwas, was Distress ja, verbessern kann, weil es einfach ein auch eine Form des Miteinanders, der Festigung der Beziehung ist und aber auch einfach des Stresslösens sozusagen. Ne? Das ist ja durchaus eine entspannende Tätigkeit. Und da muss man halt einfach dann genau schauen, welche Aspekte spielen eine Rolle. Unterscheiden tut man jetzt gerade, was die Einwirkung von Medikamenten beispielsweise anbetrifft, im Prinzip drei Themen. Das eine ist halt die Libido selbst, ne? Also die wirken klassischerweise bestimmte Antidepressiva oder andere Substanzen, die wir gerne mal durchaus in der Schmerztherapie oder auch in der antidepressiven Therapie nutzen, ein. Dann haben wir die Einflüsse auf die Erregung. Da sind leider wieder die Antidepressiva, die eine Rolle spielen, aber auch wieder andere Substanzen, zum Beispiel Methyldopa, was ja bei Restless-Legs-Syndrom manchmal oder nicht manchmal, eigentlich regelmäßig auch genommen wird. Antihistaminika können das machen. Und wie gesagt, viele, viele Antidepressiva. Und dann haben wir die Orgasmus- oder Ejakulationsphase. Und auch da wirken Antidepressiva ein. Und dann haben wir jetzt, sagen wir mal, neben dem direkten Medikamenteneffekt oft auch so indirekte Medikamenteneffekte, dass zum Beispiel Medikamente, die wir bei Nervenschmerz gerne nehmen, also Gabapentin, Pregabalin, Carbamazepin, sowas ist zum Beispiel, dass die, je nachdem, auch die Verstoffwechslung in der Leber beeinflussen, weil sie da bestimmte Enzyme anstoßen und zum Beispiel den Abbau von Sexualhormonen beeinflussen können. Also quasi einen indirekten Einfluss, dass dann Testosteron oder Östrogen entsprechend reduziert wird. Opioide tendieren auch dazu, dass sie Testosteron zum Beispiel auch reduzieren. Und das sind natürlich indirekt dann auch Faktoren, die sich auf hormoneller Ebene nochmal zusätzlich hier bemerkbar machen. Mhm. Und das muss man dann abwägen mit den Patientinnen und Patienten und ganz individuell entscheiden. Manchmal kann man durch einen Wechsel des Präparats was verbessern. Manchmal muss man tatsächlich gucken, dass es andere Strategien gibt. Das ist dann aber so individuell, dass man es, ja, ich glaube, den Weg da jetzt nicht pauschal beantworten.
Ja, das in jedem Fall. Das ist ja leider meistens so, dass man da so seinen Weg finden muss. Du hast das Thema Partnerschaft schon angesprochen. Was können Partnerinnen und Partner tun, um unterstützend zu sein und auch ohne da Druck zu machen?
Ja, also das ist mit dem Druck ist ganz wichtig. Ich habe einige Endometriose-Patientinnen zum Beispiel, die auch berichten, dass die Partner wenig Verständnis haben und dann vielleicht auch eher mit, ja, ich will nicht sagen Gewalt unbedingt, aber durchaus mit viel Druck sozusagen Sex einfordern, der dann eigentlich eher diese negativen Lerneffekte eher und die Unlust damit auch eigentlich verstärkt. Ne? Ich glaube, generell muss man einfach sagen, wenn was können Partner tun? Das, was sozusagen ganz allgemein im Rahmen von Sexualität wichtig ist, dass man insgesamt sich nicht unter Druck setzt, dass man sich Zeit lässt, dass man sich auch, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man sich nicht nur so auf diesen penetrativen Sex konzentriert, sondern auch die nicht penetrative Sexualität drumherum stärker gewichtet, stärker auslebt und gar nicht vielleicht auch mit dem Ziel, so nach dem Motto, wir fangen jetzt mal irgendwie an und dann kommt es zum penetrativen Sex, sondern einfach, dass vielleicht auch der nicht penetrative Sex hier sozusagen okay wäre. Ne? Mhm. Also, dass da noch mal der Druck rausgenommen wird. Dann gibt es Hilfsmittel. Ja, Hilfsmittel. Zum Beispiel gibt es jetzt für Patientinnen und Patienten mit Unterbauchschmerz, mit Genitalschmerz, Endometriose, gibt es zum Beispiel so Abstandshalter, die quasi wie so weiche Penisringe sozusagen die Eindringtiefe beim penetrativen Sex reduzieren können und trotzdem dadurch aber auch für beide ein genussvolles Erleben ermöglichen können. Auch solche Hilfsmittel neben Sexspielzeug allgemein, was vielleicht auch dann nochmal die Breite sozusagen verbessert des sexuellen Erlebens, können solche Hilfsmittel auch natürlich eine Rolle spielen. Gleitgel, ne, wenn es um Trockenschleimhäute geht, etc. Ne? Genau.
Ja, spannend. Das ist wahrscheinlich hilfreich, wenn man das anspricht tatsächlich, aber wenn da so wenig zur Sprache kommt, dann kann man da natürlich auch wenig Empfehlungen bekommen.
Es gibt von der Endometriose-Vereinigung Deutschland gibt's eine ganz tolle Broschüre. Mhm. Die kann man sich, glaube ich, sogar auch im Internet runterladen als PDF oder auch bestellen. Endometriose, Sexualität und Partnerschaft. Ich finde die ganz toll. Die empfehle ich immer meinen Patientinnen und Patienten, weil letztendlich, natürlich steht da Endometriose drauf, aber viele Dinge, die da drin stehen, sind natürlich auch für andere Kontexte sinnvoll beratend.
Mhm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Kann ich in die Beschreibung mit rein verlinken, weil ich bin auch der Meinung, dass man die runterladen kann. Das ist ein sehr guter Tipp. Gibt es Mythen zum Thema Sex und chronischen Erkrankungen?
Oh, ja. die Mythen, das weiß ich immer nicht so genau. Also ich glaube schon, dass viele Menschen mit dem Kontext chronischer Erkrankung assoziieren, dass da viele Dinge einfach nicht mehr gehen. Mhm. Ja? Und ich glaube, Sexualität ist eine davon, die dann so hier und da auch mal ausgeklammert wird. Oder tatsächlich auch manche, also ist ja ein bisschen ambivalent. Ne? Auf der einen Seite ist es ein sehr wichtiges Thema für Menschen, auf der anderen Seite ist es so, dass viele Menschen das auch so ausklammern von der Krankheit. Ne? Also auch wenn man sie anspricht darauf, dass dann, nee, das ist ja nicht relevant für mich, so nach dem Motto. Und ich glaube das nicht, dass das so ganz, ganz nicht relevant ist, sondern da hat jeder so seine Nuancen, wo das dann doch sich mehr oder weniger halt auswirkt. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, dass chronische Erkrankungen, jetzt chronischer Schmerz, das ist ja so mein Thema, durchaus ein Krankheitsbild ist, was viel Potenzial hat im positiven Sinne. Also ich glaube, dass Menschen mit chronischen Schmerzen sehr viel erreichen können. Viele, viele Menschen, die ich kennenlerne, die haben ja grundsätzlich ganz, ganz tolle Fähigkeiten, die sie nur leider oft manchmal gar nicht so für ihre Erkrankung nutzen, im positiven Sinne, sondern vielleicht eher oder oft in ein Faktor ist, dass sie dann eher in ein Überforderungserleben kommen, weil sie sich zu vollladen mit Aufgaben, mit Ideen, Projekten oder Ähnlichem oder Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein Mythos, der jetzt vielleicht weniger mit Sex zu tun hat, aber ich glaube grundsätzlich, chronischer Schmerz ist etwas, was mit hohem Leidensdruck einhergeht und viel die Menschen auch belastet, selber, aber auch in den Interaktionen mit anderen Menschen. Aber wie gesagt, aus meiner Erfahrung kein frustranes, keine frustrane Welt ist, wo man jetzt sagt, das ist alles hoffnungslos, sondern da geht ganz schön viel. Wenn man aber in einem richtigen Setting ist, ne, und auch sinnvolle Ansätze wählt, nur die Lösung kommt nicht von außen. Das heißt, wir können leider nicht zaubern, wie ich vorhin schon gesagt habe, sondern das, was Menschen erreichen können mit chronischen Schmerzen, ist aus meiner Erfahrung das, was sie selber erreichen können. Und unsere Aufgabe als ja, Behandler ist, sie quasi auf dem Weg zu begleiten und sie mit dem auszustatten, was sie brauchen an Wissen, Fähigkeiten, um dann entsprechend diesen Weg und diesen Veränderungsprozess für sich einleiten zu können.
Eine letzte Frage, beziehungsweise zwei. Es gibt durchaus Menschen, denen es schwerfällt, über das Thema zu sprechen. Es sei es im Patientinnen-Ärztinnen-Kontext oder auch in der Partnerschaft. Welche Tipps hast du, das anzusprechen?
Ja, also vielleicht erstmal in der Partnerschaft. Ich glaube, ganz häufig, das ist nicht nur die Sexualität, sondern auch andere Themen, die vielleicht den einen oder den anderen stören in der Partnerschaft. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass die Strategie du keine gute ist, sondern es immer hilfreich ist, wenn man irgendwas thematisiert oder aussprechen möchte, dass man es aus der Ich-Perspektive sagt. Ne? Also für mich fühlt sich das so an, ich habe das Bedürfnis, dass... Ja, beispielsweise. Weil sobald ich du sage, da greife ich sozusagen indirekt den anderen das Gegenüber an und dann geht der automatisch in Abwehrhaltung, hört gar nicht mehr richtig zu. Ja, also ich glaube, die Kommunikation ist da ganz, ganz wichtig. Deswegen immer aus der Ich-Perspektive. Für mich fühlt sich so an. Ich würde mir wünschen, ich kann mir vorstellen, wir können das und das vielleicht mal probieren, erreichen, wie auch immer. In der Interaktion von Behandlern und Patientinnen und Patienten ist das natürlich schwierig. Wir haben in der Schmerzmedizin den Luxus, dass wir sprechen können mit den Menschen und auch Zeit haben, weil die brauchen wir. Sonst können wir keine gute Schmerzmedizin machen, sodass wir natürlich einen anderen Rahmen haben, als wenn sozusagen die Taktung im Sprechzimmer zwischen 3 und 5 Minuten liegt. Mhm. Das ist natürlich kein guter Raum für solche Themen, ja, weil da braucht man einfach Zeit. Ich glaube, wichtig ist, dass Patientinnen und Patienten nicht zurückschrecken. Solche Themen sind auch in jedem Behandler- oder Arztkontakt durchaus gerechtfertigt. Ja, nicht, dass dann Menschen sagen, oh, ich traue mich das gar nicht anzusprechen, geht ihnen doch gar nichts an oder da schäme ich mich, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, zum Beispiel, wir waren ja vorhin bei den Medikamenten, dass ich seitdem irgendwie gar keine Lust mehr habe. Mhm. Und dass man einfach das nochmal ganz konkret auch anspricht, sagen, hier, lieber Herr Doktor, ich oder Frau Doktor, ich habe da was mich sehr beschäftigt und das möchte ich noch ansprechen unbedingt. Ne? Dass man wirklich sich auch diesen Raum einfordert, indem man es nochmal ganz klar auch schon mal so einen Rahmen gibt und sagt, hier, da ist mir was ganz besonders wichtig, worüber ich sprechen möchte. Und dann erst sozusagen zum Thema kommt. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass auch der Behandler quasi dieses kleine Ausrufezeichen sozusagen in der Kommunikation hört, um dann auch die Ohren entsprechend auf Empfang zu stellen.
Guter Hinweis, ja. Vielen, vielen Dank für all die Antworten und all die Einblicke und deine Zeit.
Ja, hat mich sehr gefreut, bei dir zu sein, Sabrina.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Vielleicht möchtest du die Folge mit einer Person aus deinem Umfeld teilen, die vielleicht auch von chronischen Schmerzen betroffen ist oder vielleicht auch gerade nicht betroffen ist, aber angehörige Person ist oder Partner, Partnerin. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge mehr. Ansonsten folge mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter @unwetterimkopf. Und dann freue ich mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.